Präsidenten, also das Mandat, das der UNO war nur für die Befreiung Kuwaits und so weiter. Aber eine ganz wichtige Antwort ist natürlich, dass die Amerikaner damals nicht durch den Sturz Saddam Husseins den Iran stärken wollten. Ich meine, noch dazu 91, da war Khomeini erst 2 Jahre tot und so weiter. Aber man muss sagen, dass George Bush Senior, Junior, dann 2003 genau das macht, was sein Vater 1991 eben nicht macht. Und wirklich mit diesen Folgen, die sozusagen 1991 verhindert haben, was er es macht. Also die Befreiung des Iran vom Irak. Und das war eben das Ende dieser amerikanischen Politik, die doppelte Eindämmung von Irak und Iran. Aber es war noch viel mehr. Im Irak haben wir eine schiitische Mehrheit. Saddam Hussein war ein Stammessunnite aus Tikrit, der mit seinem Clan und so weiter, Gefolgschaft und so weiter und der Partei eben den Irak diktatorisch und besonders grausam, also viel grausamer als Assad in Syrien, regiert hat. Aber, und überall haben sie ihn gehasst natürlich, in den arabischen Golfstaaten und weiter, wie gesagt, der hat ja 1990 sogar Kuwait überfallen. Aber er hat politisch den Irak als Land sozusagen politisch im sunnitisch-arabischen Orbit gehalten. Das war zwar eine schiitische Minderheit, aber der Irak war ein arabisch-sunnitisches Land. Punkt. Und durch den Sturz Saddam Husseins und durch Einführung einer schlechten Demokratie hat sich das alles geändert. Wieso schlechte Demokratie? Weil einfach die Mehrheitsschiiten, also die Schiiten im Irak, so regiert haben, dass sie gedacht haben, Demokratie ist, wer die Wahlen gewinnt und die Mehrheit hat, der regiert halt. Ja? Aber das besonders in einem Land mit dieser Vergangenheit, dass alles immer wieder neu verhandelt werden muss, diese schwierige Lektion in Demokratie haben sie einfach noch nicht bewältigt gehabt oder noch immer nicht bewältigt eigentlich. Das heißt, sie haben in allerkürzester Zeit die Sunniten im Irak also unglaublich gegen sich aufgebracht, aber nicht nur die Sunniten im Irak, sondern die Sunniten in der ganzen arabischen, sunnitischen Welt. Also 2003 verlieren sozusagen die arabisch-sunnitische Welt den Irak. So kann man es schon wirklich sagen. Ich sage jetzt immer sunnitisch. Wir befinden uns da aber natürlich in politischen Dimensionen. Dass das dann konfessionelle Folgen auch hat und eben zu einem Religionskrieg auch passiert, das liegt dann auf der Hand. Ne? Aber natürlich geht es um Politik, natürlich geht es um Hegemonie, das ist ganz klar. Aber unglücklicherweise ist das Ganze auch noch konfessionell besetzt. Und einige von Ihnen werden sich an den irakischen, also Langzeitaußenminister Tariq Aziz erinnern vielleicht, der ja erst im Sommer, glaube ich, ist er gestorben, diesen Sommer, ja. Er hat nach dem amerikanischen Einmarsch 2003 gesagt, die Amerikaner servieren den Irak dem Iran auf dem Silbertablett. Und genauso haben es viele Araber empfunden in der arabischen Welt. Tariq Aziz war ja übrigens ein Christ. Ne? Und wieso ist das wichtig für Syrien? In Syrien haben wir die Situation, dass eine Familie regiert, die einen Hintergrund hat, einen religiösen Hintergrund, nämlich das Alawitentum. Das heißt jetzt nicht, dass sie religiöse Alawiten sind und als Alawiten irgendwie da religiös regiert haben jemals. Ganz im Gegenteil. Die haben immer versucht, ihr Alawitentum zu verstecken, unter den Tisch zu kehren. Das war nie ganz koscher. Ne? Aber es ist so eine komische Sekte, die der Schiiten zugerechnet wird. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen auch noch ein paar Worte dann sagen über diese Region, eine sehr interessante Region. Also sie wird der Schia zugerechnet. Und gegen diesen Herrscher, gegen diesen Assad, gibt es plötzlich 2011 einen Aufstand. Und natürlich hat das dazu geführt, dass viele Kräfte, die eben 2003 den Fall des Irak so empfunden haben, wie ich es Ihnen beschrieben habe, dass diese Kräfte gesagt hat, okay, der Irak ist weg, aber wenigstens Syrien können wir uns vielleicht wiederholen. Weil mit Assad, der ja mit dem Iran politisch verbunden ist und ein enger Alliierter ist, auch jetzt noch, er hätte den Krieg schon längst verloren ohne Iran. Also wenn wir Assad stürzen, stürzen wir auch den Iran in der Levante und kriegen den Iran aus Syrien raus, kriegen den Iran ganz wichtig auch aus dem Libanon raus. Und da sind wir wieder bei der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon, ne? Die nur durch diese Lebenslinie über Damaskus mit dem Iran verbunden ist. Also das war sozusagen der Funke, der dazu geführt hat, dass aus einem Aufstand, so wie in Tunesien und so wie in Libyen und so wie in Ägypten, auch noch ein wirklicher hegemonialer Stellvertreterkrieg geworden ist. Ne? Und das ist eben ein Faktum, das schon allein bewiesen wird durch die Tatsache, durch die Konferenz in Wien, ne? Wo alle regionalen Mächte zusammensitzen und kein einziger Syrer dabei ist. Wo man aber sagen muss, also die regionalen Mächte, sie können vielleicht diesen Krieg nicht stoppen sofort, aber sie können natürlich, wenn die alle aufhören, ihre Gruppen und ihre Vertreter in Syrien zu unterstützen, dann passiert schon was. Also das wäre schon ein großer Fortschritt. Wird aber nicht so schnell passieren. Ich möchte noch ein paar Sachen, soll ich das Ihnen jetzt, ja vielleicht doch, eben weil ich über Sunniten und Schiiten gesprochen habe und über diese religiöse Dimension des Konflikts. Auch das ist sehr, sehr schwer zu behandeln. Also besonders Muslime lehnen natürlich diese Idee, dass das ein religiöser Konflikt zwischen zwei islamischen Strömungen ist, ab, die meisten. Und sagen, das war nie so, besonders die Iraker sagen das. Die sagen, die Iraker tendieren dazu, eben mit ihrer Vergangenheit, wo das eigentlich immer in den letzten Jahrhunderten geklappt hat, gut mit den beiden Gruppen, zu sagen, das ist eine westliche Verschwörung, die soll den Islam spalten und die ganze islamische Welt kaputt machen und Israel wird profitieren und so weiter und so fort. Ich kann nur sagen, es ist ein religiöser Konflikt, es ist zumindest ein religiöser Konflikt geworden. Es ist ganz erstaunlich, wenn man, und Sie würden da auch wirklich etwas auf Deutsch oder auf Englisch im Internet finden, wenn Sie das suchen, wenn Sie sehen, wie diese Leute in ihrer Beziehung, also den Sunniten oder eben den Schiiten, zu beschimpfen und ihm das Muslimsein abzusprechen und so weiter, auf frühe islamische Geschichte rekurrieren. Also die kommen wirklich mit den Geschichten aus den noch zu Lebzeiten des Propheten daher, ne? um diese Spaltung zu besprechen. Es ist ganz, ganz erstaunlich. Und alle diese Geschichten, die ich während meines Studiums gehört habe, und ja, das war eine Geschichte, die kriegen plötzlich wieder eine Wirkungsmächtigkeit. Ganz enorm. Zum Beispiel, weil ich 2003 Bagdad und Saddam Hussein erwähnt habe. Also 2003 hat Saddam Hussein immer wieder gesagt, also die Amerikaner sind der neue Hülakü. Ne? Also die Mongolen, die 1258 Bagdad erobert haben. Also die Mongolen stürzen dieses abbasidische Kalifat und beenden eben diese goldene Zeit in Bagdad. Und da gibt es in der islamischen Geschichte die Story, ob da auch irgendwas dran war ist und so weiter, weiß man natürlich nicht, dass der letzte Großvezier des abbasidischen Kalifats mit den Mongolen gemeinsame Sache gemacht hat. Und der Zufall will es, dass dieser Großvezier entschieden ist. Und genauso wird diese wirklich ein Reenactment, wie man so schön auf Deutsch sagt, 2003 diese Geschichte erzählt. Ne? Also die Amerikaner sind die neuen Mongolen und die Schiiten lassen sie herein. Ne? Und das sind wir wirklich in der islamischen Geschichte, das ist unglaublich. Und die Leute nehmen das ernst. Also immer wieder kommen Sachen, wo man sagt, woher ist das jetzt und was bedeutet das? Und dann fange ich an zum Nachdenken und komme erst drauf, was damit gemeint ist. Für uns ist es schwer zu verstehen. Erstens einmal, also zum Beispiel alle meine älteren irakischen Freunde sind fast alle gemischte Paare, die sich zum Teil auch Sushis nennen. Also das war im Irak ganz normal. Also es gibt kaum, also vielleicht bei sehr religiösen Familien, die schon drauf geschaut haben und so weiter. Und darum ist auch dieser Unglauben, dass das passieren konnte, so groß. Ich erzähle diesen Leuten dann immer, versuche ich zu erzählen, was in Jugoslawien passiert ist. Also, dass sowas wirklich passiert. Ne? Und es erscheint irgendwie uns so unglaublich, also die Mehrheit der Muslime auf der ganzen Welt sind natürlich Sunniten. Und es gibt verschiedene Angaben, wie viele Schiiten es gibt. Es kommt auch sehr dazu, dass es viele verschiedene Arten von Schiiten gibt und wie man das rechnet, aber sagen wir, es sind 15%, 20% egal. Aber das heißt, es ist eine wirkliche Minderheit. Und trotzdem gibt es in der sunnitischen Welt, also in Saudi-Arabien, ist es wirklich, die glauben das, dass es ein schiitisches Projekt zur Eroberung der islamischen Welt gibt. Und dass auch Mekka und Medina und alles einmal schiitisch sein soll. Und da passieren wirklich unglaubliche Sachen, also zum Beispiel der Großmufti von Libyen, da gibt es überhaupt keine Schiiten in Libyen. Oder auch von Ägypten, da gibt es ganz wenige, die warnen vor den Schiiten. Wirklich. Also ich glaube, das war im Jahr 2012, ist einmal unter der Muslimbrüderregierung in Ägypten ein Tourismusabkommen gegeben zwischen Iran und Ägypten. Und da durfte eine Gruppe iranischer Touristen nach Kairo reisen, also nach Ägypten reisen, aus dem Iran. Und die haben sie nicht in die Moscheen gelassen, vor Angst, dass die ihnen ihre Moscheen umdrehen. Wirklich, das ist jetzt kein Scherz. Die haben gesagt, wir sollen sich die Pyramiden ansehen und das vorislamische Ägypten, wir wollen sie nicht im islamischen Ägypten. Oder zum Beispiel, jetzt im Wahlkampf, die ägyptische salafistische Partei hat in ihrem Wahlprogramm drinnen gehabt, sie ist ein Bollwerk gegen die Schia in Ägypten. Aber in Ägypten gibt es keine Schia, die eine Gefahr ist. Ne? Also das ist eine ganz, ganz tiefe Angst. Und ich glaube, im Irak hat diese Angst sozusagen ihre Materialisierung eben durch die Demografie. Denn auch der Irak war eigentlich, also wir wissen es natürlich nicht ganz genau, aber in osmanischer Zeit, also bis spät ins 19. Jahrhundert, hatte er eine sunnitische Mehrheit und erst nachher eine schiitische Mehrheit, zum Teil auch